Wir beten. Vater, dass wir jetzt wieder hier sein können, ist alles andere als eine Selbstverständlichkeit. Du hast uns durch schöne und für manche auch durch schwere Tage hindurchgetragen. Und nun, Herr, sind wir wieder in dieser Gemeinschaft und rufen dich gemeinsam an, dass du deinen Himmel öffnen möchtest, dass du dieses dein Buch selber erklären wolltest und dass du ein Wort für uns habest, ein Wort, das uns weiterhilft. Herr, wir rechnen und vertrauen deinem lebensspendenden Wort. Amen. Auf dem Stundenplan steht heute Offenbarung 18. Lang viele Verse, 24 Verse. Ich möchte sie jetzt lesen und danach wollen wir noch einmal ein paar Verse anstimmen. Danach sah ich einen anderen Engel herniederfahren vom Himmel, der hatte große Macht und die Erde wurde erleuchtet von seinem Glanz. Und er rief mit mächtiger Stimme, sie ist gefallen, Babylon die Große, und ist eine Behausung der Teufel geworden und ein Gefängnis aller unreinen Geister und ein Gefängnis aller unreinen Vögel und ein Gefängnis aller unreinen und verhassten Tiere. Denn von dem Zorneswein ihrer Hurerei haben alle Völker getrunken und die Könige auf Erden haben mit ihrer Hurerei getrieben und die Kaufleute auf Erden sind reich geworden von ihrer großen Üppigkeit. Und ich hörte eine andere Stimme vom Himmel, die sprach, geht hinaus von ihr, aus ihr, mein Volk, dass ihr nicht teilhabt an ihren Sünden und nichts empfangt von ihren Plagen. Denn ihre Sünden reichen bis an den Himmel und Gott denkt an ihren Frevel. Bezahlt ihr, wie sie bezahlt hat, und gebt ihr zweifach zurück nach ihren Werken. Und in den Kelch, in den sie euch eingeschickt hat, schenkt ihr zweifach ein. Wie viel Herrlichkeit und Üppigkeit sie gehabt hat, so viel Qual und Leid schenkt ihr ein. Denn sie spricht in ihrem Herzen, ich throne hier und bin eine Königin und bin keine Witwe und Leid werde ich nicht sehen. Und darum werden ihre Plagen an einem Tag kommen, Tod, Leid und Hunger und mit Feuer wird sie verbrannt werden, denn stark ist Gott der Herr, der sie richtet. Und es werden sie beweinen und beklagen, die Könige auf Erden, die mit ihr gehurt und geprasst haben, wenn sie sehen werden den Rauch von ihrem Brand, in dem sie verbrennt. Sie werden fernabstehen aus Furcht vor ihrer Qual und sprechen, weh, weh, du große Stadt Babylon, du starke Stadt, in einer Stunde ist dein Gericht gekommen. Und die Kaufleute auf Erden werden weinen und Leid tragen um sie, weil ihre Ware niemand mehr kaufen wird. Gold und Silber und Edelsteine und Perlen und feines Leinen und Purpur und Seide und Scharlach und allerlei wohlriechende Hölzer und allerlei Gerät aus Elfenbein und allerlei Gerät aus kostbarem Holz und Erz und Eisen und Marmor und Zimt und Balsam und Räucherwerk und Myrrhe und Weihrauch und Wein und Öl und feinstes Mehl und Weizen und Vieh und Schafe und Pferde und Wagen und Leiber und Seelen von Menschen. Und das Obst, an dem deine Seele Lust hatte, ist dahin und alles, was glänzend und herrlich war, ist für dich verloren und man wird es nicht mehr finden. Die Kaufleute, die durch diesen Handel mit ihr reich geworden sind, werden fernabstehen aus Furcht vor ihrer Qual, werden weinen und klagen. Weh, weh, du große Stadt, die begleitet war mit feinem Leinen und Purpur und Scharlach und geschmückt war mit Gold und Edelsteinen und Perlen, denn in einer Stunde ist verwüstet solcher Reichtum. Und alle Schiffsherren und alle Steuerleute und die Seefahrer und die auf dem Meer arbeiten, standen fernab und schrien, als sie den Rauch von ihrem Brand sahen, wer ist der großen Stadt gleich? Und sie warfen Staub auf ihre Häupter und schrien, weinten und klagten, weh, weh, du große Stadt, von deren Überfluss reich geworden sind alle, die Schiffe auf dem Meer hatten, denn in einer Stunde ist sie verwüstet. Freue dich über sie, Himmel und ihr Heiligen und Apostel und Propheten, denn Gott hat sie gerichtet um ihretwillen, um euretwillen. Und ein starker Engel hob einen Stein auf, groß wie ein Mühlstein, warf ihn ins Meer und sprach, so wird in einem Sturm niedergeworfen die große Stadt Babylon und nicht mehr gefunden werden. Und die Stimme der Sänger und Saitenspieler, Flötenspieler und Posaunenbläser soll nicht mehr in dir gehört werden. Und kein Handwerker, irgendeines Handwerks soll mehr in dir gefunden werden. Und das Geräusch der Mühle soll nicht mehr in dir gehört werden. Und das Licht der Lampe soll nicht mehr in dir leuchten. Und die Stimme des Bräutigams und der Braut soll nicht mehr in dir gehört werden. Denn deine Kaufleute waren Fürsten auf Erden. Und durch deine Zauberei sind sie verführt worden, alle Völker. Und das Blut der Propheten und der Heiligen ist in ihr gefunden worden und das Blut all derer, die auf Erden umgebracht worden sind. Amen. Ich lade Sie ein zu einem Lied, das nicht sehr oft gesungen wird und vielleicht deshalb uns nicht so bekannt. O Ewigkeit, du Donnerwort. Aber vielleicht gerade, weil solche Kapitel und solche Botschaften uns fremd geworden sind, sind auch uns solche Lieder fremd geworden oder fremd gemacht worden. Lied 324, und ich möchte einfach die Orgel bitten, dass sie uns einen Vers vorspielt und wir dann die Verse 1 bis 3 singen. 1 bis 3, ein Vers voraus. Liebe Freunde, ich gebe gerne zu, ein Bibelabend über den 23. Psalm halte ich lieber. Und auch mich kostet es viele Stunden der Anfechtung, mit solchen Texten, mit solchen scharfen Gerichtsworten überhaupt vor die Gemeinde zu treten. Aber ich denke, in einer Zeit, in Tagen und Wochen, wo die größte Armee seit dem Zweiten Weltkrieg zusammengezogen wird und täglich, stündlich größer wird und kein Mensch weiß, ob und wann dieses Inferno nicht zu weit von uns ausbricht und wer alles hineingezogen wird in diese entsetzliche Schlacht, ist es gut, auf Worte der Ewigkeit zu hören. Über das Tagesgeschehen hinauszublicken, den Horizont zu durchbrechen und sich hineinzustellen in den weiten Horizont der Ewigkeit. Und von daher wollen wir dieses Kapitel lesen, der Untergang Babylons. Nun, was ist mit Babylon gemeint? Babylon liegt ja im heutigen Irak. Ist also dieses Babylon im heutigen Irak gemeint? Nun ist ja so, Städte haben oft einen Symbolcharakter. Nicht wahr? Wenn wir jetzt Berlin sagen, so denken wir sicher wieder an diese Hauptstadt des ganzen Vereinigten Deutschlands. Oder wer in München war, wer München liebt, doch weithin auch eine Stadt der Kunst. Paris, für viele eine Stadt der Kultur, Haute Couture. London, das riecht nach Welt. Dort spürt man so doch noch die ganze Welt hineingebannt in eine Stadt. Rom, die Geschichte an jeder Ecke. New York, der Handel. Rio de Janeiro, der Luxus. Wenigstens vorne am Meer. Was ist Babylon? Für was steht eigentlich Babylon? Ist dies ein Deckname schlechthin? Liebe Freunde, erinnern wir uns an die Auslegung des 17. Kapitels. Es ist schon viele Wochen her. Dazwischen lag ein heißer, oft sehr heißer Sommer. Deshalb muss ich Sie daran erinnern, was mit Babylon gemeint war. Babylon meint nicht irgendeine Stadt im Irak, vielleicht sogar Bagdad. Babylon meint nicht Welt schlechthin, Luxus oder sonst etwas, Kultur. Babylon in der Bibel, in der Offenbarung, ist Begriff für die emanzipierte, verweltlichte, selbstmächtige Kirche, für die entarterte Gemeinde Jesu. Das ist Babylon. Hier wird nicht vom großen Gericht über die Welt geredet. Hier wird vom Gericht geredet über die Kirche und die entarterte Gemeinde Jesu. Sie sollte eigentlich Braut dieses Herrn sein. Und am Schluss ist sie die Hure, die sich mit allen Mächtigen und Mächten dieser Welt eingelassen hat. Einige Wesenszüge haben wir in Offenbarung 17 unterstrichen. Ich erinnere nur, dass sie dort, diese Kirche, ein Wasserweib genannt wird. Eine, die auf allen Wassern schwimmt und die mit allen Wassern gewaschen ist. Sie wird ein Hurenweib genannt. Eine, die mit allen Thronen ihre Beziehungen gehabt hat. Sie ist ein Prachtsweib, das herrlich sein will. Die Kirche, die großartig sein will, herrlich, bevor überhaupt die Herrlichkeit kommt. Und ein Mordsweib, eines Weib, eine Kirche, die ihre Märtyrer hat, die mordet und solche, die unangenehm sind, beseitigt. Eine Kirche, die sich von allen Mächten reiten lässt. Die Kirche, die Gemeinde, die entarterte und abgefallene Gemeinde ist gemeint mit Babylon. Und von ihr wird ein fünffaches hier in diesem so eindrucksvollen und niederschmetternden Kapitel und vor allem in der Ursprache dichterisch geformten Verse gesagt. Erstens, diese Gemeinde, sie wird gestürzt. Sie wird gestürzt, so dass sie fällt. Und deshalb im Vers 2 dieser Doppelton, diese Unterstreichung, sie ist gefallen, sie ist gefallen. Diese Kirche, diese Gemeinde bleibt nicht, sie ist gefallen, sie ist gefallen. Hier wird sie eine Behausung, eine Hütte des Teufels genannt. Es ist ein Markenzeichen der Kirche geworden, dass viel los sein muss. Es gibt eigentlich fast nichts, was man nicht in der Kirche auch finden kann. Vom Politclub bis zum Wanderverein, von Themen zu allen, von Abenden zu allen möglichen Themen bis zu Tanzabenden und Kegelausflügen. Es gibt nichts, was in der Kirche nicht los ist. Und dort, wo alles los ist, ist immer auch der Teufel los. Auch der Teufel ist mittendrin, sagt dieses Kapitel. Es ist eine Behausung, eine Hütte des Teufels und ein Gefängnis der Geister. An Pfingsten hat Gott in seine Kirche den Heiligen Geist hineingegeben, als der Geist, der sie alle beseelen und ausrüsten sollte. Und dann sind andere Geister dazugekommen. So, dass es wie in einem Gefängnis ist, in dem man geradezu von Geistern bedrängt und sich eingeschlossen fühlt wie in einem Gefängnis. Johannes sagt, in der Kirche findet man eben nicht nur Gott und den Sohn, sondern in der entarteten, abgefallenen Kirche findet man auch den Teufel und tausend gefährliche Geister. Doch so ist es. So ist es heute geworden. Aber Gott sei Dank, sie wird nicht bleiben. Einmal ist Schluss. Einmal ist Ende. Einmal ist Fini. Wir sagen gerne, es wird dunkel in dieser Welt. Es wird Nacht in dieser Welt. Es wird rabenschwarz. Die Offenbarung sagt so nicht. Johannes sagt, Freunde, es wird nicht schwarz. Es wird hell. Es wird heller, als uns lieb ist. Die Älteren unter uns erinnern sich an schreckliche Kriegsnächte. Wissen Sie noch, und dann war Alarm. Das dritte und vierte Mal musste man heraus. Selbst in meiner Kleinstadt erinnere ich mich sehr wohl in den letzten Kriegsmonaten. Und dann hinunter in den Keller. Und unvergesslich jene Nacht, als plötzlich einige im Keller schrien, kommt mal kurz heraus, und wir hinaufstürzten. Und in dieser Nacht, man hörte eigentlich schon in der Ferne diese Bomber dröhnen, da hatten diese Flugzeuge ihre sogenannten Christbäume gesetzt. Hellste Lichter, Sie erinnern euch. Hellste Lichter gesetzt und die Stadt in gleißendem Hell. Und jeder wusste, jetzt geht das Bombardement los. Und so war es auch. In diese Helligkeit flogen die nachkommenden Bomber hinein und warfen ihre todbringende Last ab. Hell ist's geworden. So hell, dass das Gericht nicht mehr zu umgehen und zu umweiten war. Liebe Freunde, am Schluss wird's hell. Hell zum Gericht. Keiner kann sich mehr verstecken. So hell, dass alles durchdrungen wird. Und wir sagen, es wird still, es wird totenstill. Am Schluss ist nur noch eine einzige Totenstille über dieser Welt. Johannes sagt, am Schluss gibt es eine übermächtige Stimme, die so laut ist, dass sie keiner überhören kann. Die treulose Gemeinde wird gestürzt, unübersehbar, unüberhörbar für jeden. Das ist das eine, was über sie gesagt wird. Das zweite, sie wird verlassen. Sie wird verlassen. Und zwar diese Gemeinde von Gottes Volk. In Vers 4 heißt es, und ich hörte eine Stimme vom Himmel, die sprach, geht hinaus aus ihr, mein Volk, dass ihr nicht teilhabt an ihren Sünden. Liebe Freunde, wir sind hier an einem der modernsten Worte, das es gibt, ein Wort, das viele Christen unserer Tage bewegt und umtreibt und sie nicht zur Ruhe kommen lässt. Geht heraus aus dieser Kirche. Tretet aus dieser Kirche. Habt nicht teil an ihren Sünden. Ich möchte zuerst einmal sagen, liebe Freunde, es gibt in der Tat in der Bibel eine alte Auszugstradition. Man muss das kennen. In der Offenbarung erscheint ja nichts, das haben wir verschiedenmal unterstrichen, was nicht schon im Alten und Neuen Testament auch zu finden ist. Die Offenbarung bringt im Grunde nichts qualitativ Neues, sondern zieht nur Linien dicker und einprägsamer aus. Es gibt in der ganzen Bibel eine Auszugstradition und die geht ganz zurück bis nach 1. Mose 12, wo zu Abraham gesagt wird, geh aus deinem Vaterland. Hab nicht teil bei diesen Mondanbetern. Geh heraus und folge mir. Und dann wissen Sie ganz genau, später bei Lot, vor Sodom und Gomorra, macht euch auf, wird diesem Lot gesagt, und geht aus diesem Ort, denn der Herr wird diese Stadt verderben. Und Lot geht aus und sein Weib, das sich noch einmal umdreht, erstarrt zur Salzsäule, weil sie nicht ganz ausgezogen ist. Eine Auszugstradition zu verfolgen bei Mose, damals die Rotte Kora, das waren so die ersten Revolutionäre und Umstürzler in der Gemeinde. Und dann 4. Mose 16, weicht ringsherum zurück von der Wohnung Koras, die dann vernichtet wurde. Geht heraus, habt nicht teil an ihren Sünden. Und so, Jesaja 48, man höre, geht heraus aus Babylon und zieht aus der Chaldäer Land. Und Paulus genauso, 2. Korinther 6, zieht nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen. Denn was hat Gerechtigkeit zu schaffen mit der Ungerechtigkeit? Christus mit Belial oder 1. Timotheus 5, mache dich nicht teilhaftig fremder Sünden. Es gibt also, und so sagt es die Bibel, unterstreicht nur einem Johannes, auch im Reiche Gottes im Glauben eine Ansteckungsgefahr. Man kann nicht nur einen Schnupfen erben in diesen jetzt frühherbstlichen Tagen. Man kann nicht nur angesteckt werden von einer Grippe und man gibt am besten einem solchen Menschen keine Hand. Man kann nicht nur angesteckt werden von AIDS. Man kann anscheinend auch angesteckt werden von der Sünde anderer. Deshalb flieht, haltet Abstand. Macht euch auf, das ist die Auszugstradition. Wer seine Hand an den Pflug legt und zieht zurück, sagt Jesus, das ist die Auszugstradition der Bibel. Deshalb geht hinaus aus dieser entarteten Kirche. Sehr oft hören wir, und vielleicht hat es sich selber schon einmal bedrängt, in dieser Kirche, so wie wir sie jetzt haben, können wir nicht bleiben. Wenn ich an die Taufpraxis denke, so wie die Schluckimpfung für alle alles wird getauft und mit Fahrkarten zum Himmel ausgestattet. Die Abendmahlspraxis, jeder kann kommen, obwohl eindeutige Richtlinien bei Paulus gegeben sind. Oder wenn wir denken an die Politik, an das, was die Kirche zu sagen hat zur Wiedervereinigung, was die Kirche jetzt sagt im Westen und Osten, total anders. Die EKT im Westen ein Nein zur Fristenlösung, die Christenheit im Osten ein Ja dazu. Die Uneinigkeit über das Glockenläuten am 3. Oktober. In Klammern sei nur gesagt, liebe Freunde, seit wir wissen, werden die Glocken zu Gottesdiensten geläutet. Und wir werden sie auch am 3. Oktober abends um 6:30 zu einem Dank- und Lobgottesdienst mit Bischof Sorg läuten. Aber lassen Sie uns die Glocken nicht zu irgendwelchen Anlässen läuten. Sie haben vielfach und oft falsch geläutet. Aber trotzdem, diese Uneinigkeit der Kirche, wenn man das alles hört, sie bringt nichts mehr, wir treten aus. Geht hinaus von dieser Kirche, und so hören wir es oft mit dem Nachsatz, geht hinein in unsere Kirche. Der beste und bekannteste Mann ist ja Pastor Wolfram Kopfermann in Hamburg, der dort an der Petrikirche, an einer Hauptkirche seinen Dienst getan hat und der dann am 11. September ausgetreten ist mit einer großen Zahl seiner Gemeindeglieder und die St. Ansgar-Kirche in Hamburg gegründet hat. Er wollte Gemeindein der Kirche, aber das kann nicht klappen, sagte er, und hat jetzt ein Buch herausgegeben, weit verbreitet, Abschied von einer Illusion, die Illusion, als ob man in dieser Kirche beim Glauben bleiben könnte, und er erwartet 5000 Neugründungen in den nächsten Monaten in Deutschland, der St. Ansgar-Kirche. Geht heraus aus dieser Kirche und tretet bei uns ein. Liebe Freunde, ich möchte darauf hinweisen, in der Bibel gibt es noch eine andere Tradition. Und diese Tradition bezeichne ich als die Wüstentradition. Die finden Sie schon auch ganz vorne, als das Volk in die Wüste geführt wurde. Da wurde nicht im ersten Monat gesagt, verlasst schnell die Wüste und geht wieder nach Ägypten. Verlasst schnell die Wüste und ernährt euch dort, wo es was wächst. Sondern 40 Jahre hatte dieses Volk in der Wüste zu bleiben. Oder in Babel heißt es dann, tröstet mein Volk. Nicht verlasst Babel, sondern Babel, die Leute werden in Babel getröstet. Ich denke, ich nenne nur drei Gemeinden der Offenbarung, von denen wir geredet haben. Drei ganz, ganz schlimme Gemeinden. Thyatira, wo es heißt, ich habe gegen dich, dass du Isabel duldest, weil sie sich nicht bekehren von der Hurerei. Ich denke an Sardes, von der es heißt, du hast den Namen, dass du lebst, aber du bist tot. Von Laodicea, weil du weder kalt noch warm bist, will ich dich ausspeien. Drei ganz schlimme christliche Gemeinden. Und von dort heißt es nicht, gehe aus, sondern tue Buße. Sei getreu bis in den Tod. Die wenigen Getreuen werden nicht zum Gehen beauftragt, sondern zum Bleiben aufgefordert. Ihr Freund, ich weiß, dazwischen stehen wir. Zwischen der Auszugstradition und zwischen der Wüstentradition. Nicht wahr? Ich gestehe, dass ich persönlich selbst oft hin und her gerissen bin. Wenn ich jetzt wieder mich beschäftigt habe oder auf sie gestoßen mit der Theologin Ilga Sorge, die aus dieser Kirche nicht hinausgeworfen wurde, sondern die schließlich jetzt selbst ausgetreten ist. Aber diese Theologin, die in Kassel gelehrt hatte, die sich selbst als Hexe bezeichnet und vom Kreuz sagt, dass es frauenfeindlich und gewaltverherrlichend sei, dass niemand befreien könne, wörtlich, Kreuz ist der Galgen, an dem der Patriarchengott des Alten Testaments seinen ungehorsamen Sohn als Ketzer ermorden ließ. Wenn ich das alles lese, von Leuten, die in dieser Kirche sind, dann höre ich sehr aufmerksam und bin bereit, geht hinaus. Oder wenn die Kirche nicht ganz anders und deutlicher das Wort nimmt, zu dem werdenden Leben und zu dem Dauermord in unserem Volk, dann hört man's, geht hinaus. Aber wissen Sie, dann höre ich auch jenes andere Wort meines Onkels, dem Evangelisten Wilhelm Buschen-Essen, der sagte, ich wäre schon längst ausgetreten, wenn ich wüsste, wo ich hintreten soll. Spurgeon hat gesagt, wenn es eine bessere Kirche gibt, eine bessere Gemeinde, als wir sie haben, und ich trete dort ein, dann ist sie schon nicht mehr die bessere, sondern durch mein Böses als schlecht infiziert. So sieht es aus in dieser Welt. Solange wir in dieser Kirche, auch in der Schloss- und Stiftskirche, das Evangelium sagen können, frei predigen, uns unter der Offenbarung versammeln können, ist die allerletzte Stunde meines Erachtens nicht gekommen. Freunde, es gibt wichtigere Fragen als die. Trete ich aus? Trete ich heute aus? Trete ich morgen aus? Trete ich übermorgen aus? Viel wichtiger ist die Frage, wie gewinnen wir andere für diesen Herrn und bereiten sie vor auf das Wiederkommen des Herrn und auf das Gericht über eine sterbende Kirche. Ich bin davon überzeugt, dass unser Herr uns schon deutliche Zeichen geben wird, wenn wir hinaus müssen. Solange wir es nur vermuten und wir selbst doch weithin zu einer gefallenen Gemeinde gehören, so lange bleiben wir, wo wir sind und nehmen andere mit auf dem Weg zur Ewigkeit. Stimmt, es wird nicht besser. Es wird schlechter werden in der Kirche. Aber er wird rechtzeitig rufen. Ich weise auch deshalb auf den Vortrag im Oktober hin, hier an dieser Stelle von Frau Dr. Kimmich, die sprechen wird, warum ich in dieser Kirche bleibe. Drittens, sie wird gerichtet. Diese Gemeinde wird gerichtet. Ihr wird heimgezahlt, steht hier. Zwar 2:1, so in Vers 6. Denn stark ist der Herr, der diese Gemeinde richtet. Liebe Freunde, ich weiß nicht, vielleicht leiden Sie keineswegs an einem schlechten Gedächtnis. Sie wissen noch alles ganz genau, wie es in der Schule war. Sie wissen alles noch ganz genau, wie es in Ihrem Leben war. Und allen Menschen, die Sie begegnen, kennen Sie sofort mit Namen. Wenn Sie zu denen gehören, beneide ich Sie schrecklich. Ein schlechtes Gedächtnis ist eine Gottesstrafe. Man trifft jemanden, man kennt ganz genau, aber man kann nicht mehr einordnen. Man spricht herum, um es herauszukriegen, aber es ist peinlich, nicht wahr? Es ist einem entfallen. Gedächtnis wie ein Sieb mit ganz, ganz großen Löchern. Es ist ein Charakterzug des immer älter werdenden Menschen, dass er vergisst. Dass er es nicht mehr richtig durchdenken kann und dran denken. Gott hat ein gutes Gedächtnis. Das steht hier. Gott hat diese Eigenschaft nicht, die uns belastet. Er denkt. Er vergisst nicht. 1. Mose 8. Da ist jener Kasten auf stürmender See. Stellen Sie sich vor, auf einem tobenden Meer. Zum ersten Mal habe ich droben am ostfriesischen Strand Windstärke 12 erlebt auf dem Deich. Die Hölle bricht los. Und dann auf diesem Meer ein Holzkasten, ein schwimmender Schiffswaschkorb, der überhaupt nicht zur großen Fahrt geeignet war. Und da drin ein paar Tiere und ein paar ganz wenige Menschen. Und dann heißt es, da gedachte Gott an Mose, an Noah. Da gedachte Gott. Er hat in dem Sturm nicht vergessen. Psalm 115, der Herr denkt an uns und segnet uns. Am Grab sagen wir vergessen ihn nicht. Und beim Leichenschmaus und Kaffee ist schon das meiste vergessen. Er denkt an uns, auch wenn wir in den Stürmen dieses Lebens sind. Er denkt an uns auch, wenn wir im Kasten schwimmen und die Wellen hochgehen, denken, jetzt sind wir aber vergessen und jetzt sind wir verloren und jetzt gehen wir in den Stürmen unseres Lebens unter. Gott denkt an sie. Er kennt sie und er vergisst sie nicht. Und sie werden dann, wenn es soweit ist, sie werden nicht untergehen, sondern sie werden allenfalls heimgehen, mehr nicht. Keiner von uns, der an diesen Herrn glaubt, wird untergehen in mehr dieser Zeit, sondern er wird heimgehen zum Vater. Das ist die Hoffnung. Der Herr denkt an uns und er segnet uns und vergisst uns nicht. Nur eines. Dieser Herr denkt nicht nur an unsere Namen, sondern auch an unsere Sünden. Vers 5. Gott denkt an ihren Frevel. Die Sünde des Lebens verjährt nicht, auch nicht die der entarteten Gemeinde Jesu. Sicher, die Sünde, die vor Gott bekannt und im Blick auf Jesu Opfer und Vergebung um Vergebung gebeten wurde, gedenkt Gott nicht mehr, 1. Johannes 1,7. Er streicht es aus seinem Gedächtnis. Aber unser normales Kerbholz vermodert nicht. Unser Sündenregister vergilbt nicht. Gott denkt an ihren Frevel, Gott denkt an meinen Frevel. Und er wird, und das wird gerichtet. Das Gericht fällt nicht aus. Nicht wahr? Dieses Gerangel um die Stasi-Akten hat sicher viel wahltaktische Manöver. Aber ein ganz starken Anstoß ist doch das, dass die Akten dorthin kommen, möglichst außer Landes und hinter Schloss und Riegel, dass nicht Unbefugte in meinen Akten schnüffeln können und dort etwas über meine dunkle Vergangenheit erfahren. Deshalb gut verwahrt und nicht Einblick für alle. Die Akte unseres Lebens liegt nicht hinter Schloss und Riegel. Sie ist offen vor dem Herrn und bekannt. Jeder Satz, jeder Gedanke, jede Minute und darüber das Gericht Gottes. Das ist, was mir anmacht. Nicht der Krieg am Libanon, obwohl ich um Frieden bitte. Meine Angst ist, Herr, sei mir gnädig um meiner Sünden willen. Und deshalb dieses Suchen und immer wieder bitten, Herr, sei dann gnädig mit mir, wenn du richtest. Es gibt nur eine Lösung unseres Lebens, nicht die Vernichtung unserer Akten, sondern die Vergebung. Mein Hauptgesuch auf Erden, so hat es doch Hiller großartig ausgedrückt, mein Hauptgesuch auf Erden soll die Vergebung werden. Die Sünden sind vergeben, das ist ein Wort zum Leben für den gequälten Geist. Mein Hauptgesuch, wie viele Gesuche sind in Ihrem Leben wichtig? Wie viele Hauptgesuche haben Sie für diesen Gott, das in Ihrem Leben anders oder geändert werden müsste? Lassen Sie das Ihr Hauptgesuch bleiben, dass die Frevel unseres Lebens unter das Blut Jesu Christi kommen. Und dann, wenn gerichtet wird, und es wird gerichtet, wir freigesprochen werden durch das Blut Jesu Christi. Viertens, noch kurz. Diese Gemeinde, sie wird beklagt. Sie wird sogar beweint in großartig klingenden Trauergesängen. Das erschütterndste Lied der Offenbarung, sagt ein Ausleger zu diesen Versen. Es wird beweint von den Königen, nämlich weil Könige Mächte immer einen Altar neben sich brauchen. Sehen Sie, eine politische Macht kann sich ohne religiöse Macht auf die Dauer nicht halten. Das weiß der Irak. Das sind die Moslems. Sie haben gesehen, Bolschewismus, ein Reich ohne Religion, ist zerbrochen und wird zerbrechen. Jeder sucht die Nähe einer göttlichen Macht. Die Könige werden schreien, wenn diese religiösen Mächte mit in den Abgrund gezogen werden. Und die Kaufleute werden weinen und diese Kirche beklagen, weil sie mit dieser Gemeinde Geschäfte gemacht. Die Gemeinde, die nur noch verkündigt hat, macht euch die Erde untertan. Und dann wurde gehandelt und gefeitscht und gekauft und gehortet, die Kirche als Schutzpatron des Wohlstandes, so wie in den alten Münstern, im Ulmer Münster weiß man's, in den Nischen außerhalb der Kirche, dort waren die eigentlichen Läden. Und in großen Domen und im schützenden Dach der Dome waren die Märkte. Die Kirche als die Herren des blühenden Handels, weil kein Wort mehr aus dieser Kirche kam zur Sünde und zum Frevel. Die Kaufleute werden weinen und die Schiffsherren auch. Die Schiffsherren, die ihre Geschäfte mit dieser Kirche gemacht haben. Sie wird beklagt, aber lassen Sie mich noch zum Letzten sagen, diese Kirche, diese Gemeinde wird verschwinden. Ein ungeheures letztes Bild. Jesus sagt einmal in Matthäus 18, dass der, der den anderen Menschen auf dem Weg zu ihm ein Hindernis in den Weg legt, dem soll ein Mühlstein an den Hals gehängt werden und im tiefsten Meer versenkt. Solches große Ärgernis ist die große Schuld der falschen Kirche. Sie versäumt, Menschen zu rufen. Menschen werden von ihr in falscher Weise beruhigt. Sie ist Hindernis, weil sie Menschen ablenkt in die falsche Richtung und sie feindet die noch an, die die Menschen eindeutig gerufen haben. Man sieht bei diesen Versen eine schwungvolle Gebärde von höchster Kraft, mit der ein Engel Gottes den Felsblock hebt und ins Meer schleudert. Eine Geste, die das ganze Gericht über Babel symbolisiert und wird nicht mehr gefunden. Und jetzt denken Sie noch einmal an den Vers, auf dass alle, die in ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Am Schluss wird es nur noch darum gehen, wer nicht mehr gefunden wird, wer versinkt, das ist Gericht, nicht mehr da. Oder ob man gefunden wird. Gefunden, so wie im letzten Vers, das Blut der Märtyrer. Die durch Blut gereinigte, nicht ewig verloren, sondern vom Herrn ewig gefunden und heimgebracht. Jesus ist gekommen zu suchen und heimzubringen. Das ist Evangelium. Und ich wünsche es Ihnen und mir, dass es am Schluss nicht über unserem, über meinem Leben heißt, nicht mehr gefunden, sondern dass der Herr mich findet und Sie und mich und uns alle heimbringt. Amen. Wir beten. Und Vater, wenn auch einige von uns unruhig werden, was denn das Richtige ist, zu gehen, zu bleiben. Wenn wir unsicher gemacht werden über unseren eigenen Weg, dann halte du uns fest und mach uns dessen gewiss, dass du uns schon rechten leiten wirst und uns die Augen öffnen zur rechten Zeit. Bis zu diesem Augenblick, lass uns unseren Weg getrost gehen. In einer Zeit voll Kriegsgeschrei und Hass, auch voll Verzweiflung. Lass uns deine Botschaft weitersagen, dass keiner verloren sein muss, sondern dass jeder, auch der Allerletzte, gefunden werden kann. Herr, lass uns als Gefundene nach Hause gehen. Lass uns als Gefundene wissen, dass dein Blut alle Sünden reinwäscht. Und lass uns als Gefundene einmal bis zur Ewigkeit dringen, wo dann alles und alles vergessen sein wird. Bleib du unser Herr auch in dieser Nacht. Wir befehlen uns dir an und unsere Kranken und Alten und Schwachen ganz besonders. Amen. Und nun kommen Sie gut nach Hause, seien Sie Gott befohlen und auf Wiedersehen.